heißt, ich bin so unzufrieden, mein Partner zieht nie mit. Man darf sich dann auch im Zweifel, wenn es nicht so gut funktioniert, gemeinsam auch trennen. Also was heißt nicht trennen, die ganze Beziehung aufgeben, aber in den Aktivitäten trennen und das auch akzeptieren und sagen, du bist jetzt gut für das gemeinsame abends noch einen Film gucken, aber du bist einfach nicht gut für meine Sportgruppe.
Nehmen wir mal an, Sie sind so um die 55 Jahre alt und haben das Gefühl,
ich müsste eigentlich mehr für meine Gesundheit tun.
Dann sind Sie bei dieser Episode genau richtig.
Es geht um die großen Stellschrauben. Richtig bewegen, richtig essen.
Und das verbunden mit ganz konkreten Tipps und Beispielen.
Darunter auch einige überraschende Beispiele. So viel ist schon mal verraten.
Hier sind die Babyboomer Stories, der Podcast zu den Themen unserer Generation zwischen Arbeit und Rente.
Diesmal das Thema: Mit 55 Jahren, da fängt das
gesunde
Leben gerade an.
Ich bin Konstanze.
Und mein Name ist Stefan.
Und unser Gast heute ist Professor Verena Klusmann, Gesundheitspsychologin und Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule Furtwangen.
Wir haben Sie als erstes gefragt, was es mit diesem Lebensabschnitt ab 55 Jahren auf sich hat, von dem es heißt, er biete besondere Chancen.
Naja, mir ist erstmal wichtig, dass wir uns vielleicht gar nicht auf so magische Zahlen festlegen sollten, weil das ja quasi wie so eine Zäsur dann wieder erscheint und auch letztlich verbunden sein könnte mit der Vorstellung, in dem Alter muss irgendetwas passieren oder auch nicht. Aber die Zeitspanne ab 50, 55 ist eben sehr stark geprägt von einem Bewusstsein für Gesundheit. Das heißt, körperliche Aktivität oder auch geistige Anregung zu suchen, um die Gesundheit zu erhalten, auch Themen wie Ernährung in den Fokus rücken und so Kernthemen für ein gutes Leben werden. Und damit hat es damit natürlich schon eine gewisse Relevanz, die 50 so zu nutzen dann als quasi Vorlage, um nochmal in die Gesundheitsförderung einzusteigen.
Frau Klusmann, gilt denn jetzt dieses Fenster der Gelegenheit, also nochmal was an sich für sich zu tun, gilt es für Mann, Frau, dicke, dünne, Stadt und Land, also quasi überall?
Es macht natürlich schon einen Unterschied, in welcher Lebensumwelt ich mich befinde, ne? Ob das jetzt also Stadt oder Land ist. Und was für eine Disposition ich mitbringe in Bezug auf meine Gesundheit, also ob ich jetzt eine schlanke Statur habe oder eher mit Übergewicht kämpfe oder sogar darüber liege, über den festgesetzten Grenzen. Aber auch das sind ja immer so irgendwie letztlich ja immer wieder auch mal sich verändernde Grenzwerte. Ne? Ab wann gilt man jetzt als adipös, ab wann gilt man als übergewichtig? Auch das schwankt und somit ist auch ist das gesamte Konzept halt eigentlich, sollte man das Ganze individuell betrachten, noch als individuelles Modell betrachten, das kann einem letztlich nur einen Anhaltspunkt geben. Und wir wissen halt, dass es gerade wieder der Erwartung, dass man denkt, Mensch, Menschen im ländlichen Raum, die sind doch in der Natur, das ist eine grüne Umgebung, das lädt doch zum Draußensein und zum Aktivsein ein, eben nicht so aktiv sind wie die Menschen in der Stadt. Und das liegt wahrscheinlich an einer schlechten Infrastruktur, sodass Menschen eben sehr schnell doch zum Auto greifen auf dem Land, um irgendwie Erledigungen zu machen und eben nicht wie in der Stadt kürzere Wege dann auch zu Fuß oder mit dem Rad erledigen oder dann zumindest den Weg haben zum öffentlichen Verkehrsmittel zum Beispiel.
Also auch alle, die uns jetzt zuhören und die 55 schon hinter sich haben, die brauchen nicht abzuschalten. Es gibt also auch in späteren Jahren noch Hoffnung.
Das auf jeden Fall. Veränderung geht in jeder Lebensphase und das läuft eben auch nur normativ, also letztlich nur aufgrund von statistischen Befunden so ab, dass man da bestimmte Peaks oder Höhen sieht. Das ist also ein größerer Anteil von Menschen sich in einer bestimmten Lebensphase nochmal neu orientiert oder verändert, was nicht heißt, dass da drumherum nichts stattfindet und dass auch dann vielleicht ab 70 dann irgendwie gar nichts mehr geht und man dann festgefahren in Verhaltensmustern ist und keine Hoffnung auf irgendwas besteht. Umdenken und Verändern geht in jeder Lebensphase und es geht umso besser, als wie man, wenn man es sein Leben lang quasi lernt, sich weiterzuentwickeln, sich zu verändern, mal neue Blickwinkel einzunehmen, neue Perspektiven sich zu schaffen, auch neue Aktivitäten aufzunehmen, neue Sozialkontakte zu knüpfen. Das hilft dann quasi als Grundkompetenz bei diesen Wandelprozessen und erleichtert gewisse Übergänge und vielleicht auch eine Neuorientierung. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch lernt und unterstützt werden kann in einem Veränderungsprozess.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, der Wille, nochmal was anzupacken, sei es alleine oder angeleitet, ist entscheidend. Ist, ich sage jetzt mal, dieser Wille gleichbedeutend mit Motivation oder ist das wieder was anderes?
Ja, Motivation ist der erste Schritt. Das heißt, die Motivation ist schon mal good to have oder auch Voraussetzung für das, was danach kommt. Aber das reicht eben nicht aus. Also wir müssen zunächst einmal irgendwie überzeugt sein, dass das irgendeinen Zweck hat, also dass es irgendwie überhaupt einen Veränderungsbedarf gibt. Warum sollte ich sonst was verändern, wenn ich gut fahre mit dem, was ich bislang gemacht habe? Also wenn Sie selbst merken, da geht aber mehr. Ich könnte doch aktiver sein, ich könnte doch kreativer sein, ich könnte doch mehr neues Lernen haben und Sie haben so einen Verhaltensimpuls, dann ist es, oder vielleicht auch die Sorge, die dann aufkommen kann in der Lebensmitte, wenn ich älter werde, könnten auch die ein oder anderen Einschränkungen auftreten oder Sie merken auch Nachlassen von Kräften oder Muskeln, dass sie das so als Veränderungsimpuls wahrnehmen. Also wir sprechen da von Risikowahrnehmung, die dann irgendwie da ist.
Also Risikowahrnehmung, das heißt, ich kann auch einschätzen, was jetzt, sagen wir mal, die richtige Bewegungsart für mich ist. Also ob ich jetzt anfangen soll mit Marathonrennen oder nicht, reicht das?
Daneben braucht man eine Überzeugung in Bezug auf, dass die Handlung, die ich dann ausführe, also wenn es jetzt um zum Beispiel körperliche Aktivität geht, dass das auch was ist, was ich überhaupt kann. Also ist das was irgendwie mit meinem Selbstkonzept passt? Und so wie Sie es jetzt gerade angesprochen haben, ist das halt auch ein Prozess, ne? Zu sagen, was ist Teil meiner Identität? Und wenn ich mich nicht selbst als sportlich oder sportlich aktive Person sehe, muss ich sozusagen erstmal was an dieser Identität verändern und auch wahrnehmen, hey, ich kann das auch tatsächlich schaffen. Ich glaube, ich kann auch körperlich aktiv sein. Was geht denn da? Also wenn ich mir jetzt vornehmen würde, ich will jetzt plötzlich noch einen Marathon laufen und habe nie gelaufen, dann ist das vielleicht nicht so die richtige Strategie, generell vielleicht in Frage zu stellen, ob wir Marathonläufe noch als gesundheitsförderlich ansehen wollen. Eher nicht, würde ich sagen. Ist ja eher dann doch eine grenzwertige Belastung, vielleicht auch Überlastung.
Also so ein kleines Zwischenfazit. Ich spüre, ich sollte was tun, ich müsste was tun, ich muss was tun, damit es mir langfristig gut geht und gut bleibt. Und dann muss ich auch das Gefühl haben, das, was ich mir da vornehme, das passt auch zu mir. Und dann?
Und dann sind wir fertig mit der Motivation. Da ergibt sich dann häufig sowas wie: Ich will da jetzt echt mal was machen oder ich sollte da wirklich mal was tun. Vielleicht auch so ein konkreter Vorsatz, wie wir das so klassisch kennen. Ne? Neujahrsvorsatz wäre so ein schönes Beispiel. Nächstes Jahr fange ich endlich an und melde mich im Fitnessstudio an. Diesen Impuls, den nutze ich dann auch und mache das. Und dann wird das Ganze aber letztlich verpufft es dann wieder. So Ende Januar berichten dann schon die Fitnessstudio-Inhaber, wird es dann schon wieder leerer und sie entwickeln dann so ein paar Karteileichen. So, das ist so der Klassiker. Und das passiert natürlich nicht nur zu Neujahr, sondern kann also auch immer zwischendurch passieren. So, sie haben dann so einen Veränderungsimpuls, kommen aber entweder gar nicht so richtig zum Handeln, das heißt, sie melden sich dann vielleicht doch nicht an, obwohl sie sich eigentlich im Silvester noch vorgenommen hatten, oder das plätschert dann wieder so dahin und sie verfallen sozusagen wieder in ihre alten Verhaltensmuster. Und diesen Bereich, also das zu schaffen, zwischen diesem Vorsatz, was machen zu wollen, diesen Verhaltensimpuls eigentlich zu haben, auch zu denken, das könnte was für mich sein, das dann auch zu schaffen, das wirklich in Verhalten umzusetzen und dann dabei zu bleiben, das ist die volitionale Phase, also die Umsetzung dieses Ziels, was man sich in der motivationalen Phase gesetzt hat. Das ist wichtig, weil wir immer ein Riesenproblem bekommen bei der Lücke zwischen Intention und Verhalten. Ne? Also ich habe einen Vorsatz und den aber dann, es gibt ja diesen klassischen inneren Schweinehund, den man sich da sehr bildhaft auch vorstellen kann, der dann vielleicht auch wie so ein Sack vor der eigenen Haustür sitzt, der erstmal überwunden werden muss und selbst wenn man ihn überwunden hat, sitzt er am nächsten Morgen halt wieder da und das ist das Problem. So, dafür brauchen wir halt nochmal gezielte Strategien, wie es dann auch klappen kann, dabei zu bleiben bei so einer Verhaltensänderung.
Was heißt das? Müssen wir ältere Semester uns anders motivieren als die jüngeren?
Jein. Also grundsätzlich kann man sagen, dass motivationale Muster, also die Stellschrauben, die generell vorhanden sind, die ändern sich eigentlich gar nicht so stark über die Lebensspanne. Aber die Wichtigkeit von verschiedenen Faktoren, die ändert sich ein Stück weit. Also so, dass zum Beispiel das Wahrnehmen von gesundheitlichen Risiken ein guter Triggerpunkt sein kann für ältere Menschen, wo das bei Jüngeren noch nicht so greift, weil die halt sagen, ich bin jung und unverwundbar, das ist jetzt für mich irgendwie noch weit, weit weg. Aber wenn ich merke, so ich habe Rückenschmerzen, wenn ich irgendwie lange gestanden habe, kriege ich irgendwie schwere Beine. Oder ich komm aus der Puste, wenn ich eine Treppe hochlaufe, dann können das so Triggermomente sein, wo sie denken, da ist auch irgendwie vielleicht ein gewisser Spielraum, da sollte ich mal was machen. Und so Risikowahrnehmungen wären ein Punkt, der im Alter irgendwie funktioniert, dass diese Wahrnehmung, also dass da so eine Art Alarmsystem angeht. Und dann macht es letztlich in jeder Lebensphase, aber ganz insbesondere auch im Alter Sinn, dass man sich, wenn es dann um Zielsetzungen geht oder das, was man sich an Verhalten vornimmt, dass es was ist, was auch unmittelbar was bringt. Weil, und das macht auch vollkommen Sinn, je weiter wir in der Lebensspanne voranschreiten, desto geringer wird ja die verbleibende Zeit. Das heißt, ich würde nicht sagen, ich investiere jetzt und möchte dann in 60 Jahren was davon haben, sondern ich möchte jetzt was merken. Ich möchte jetzt merken, dass ich schneller die Treppe hochkomme. Ich möchte jetzt meine Rückenschmerzen los sein. Ich möchte jetzt vielleicht auch merken, ja, meine Ernährung macht mich fitter, ich bin konzentrierter, ich bin ausgeglichener, habe nicht mehr so, was weiß ich, ein Blähbauch oder einfach ein schwere Gefühl oder so, fühle mich einfach insgesamt ganzheitlich da besser aufgehoben. Und das hat natürlich dann einen besonderen motivationalen Wert, wenn es auch unmittelbar spürbar ist.
Haben Sie dafür vielleicht ein Anwendungsbeispiel?
Ich kann das auch vom Rauchen aufgeben oder so. Also man sagt, hey, was bringt mir das jetzt aufzuhören, um irgendwann mal dann halt keinen Lungenkrebs zu entwickeln. Es gibt auch da häufig so Trigger, dass sie merken, so hoch irgendwie mein Lungenvolumen nimmt ab, das kommt bei einer Kontrolle raus und ich kriege im Umfeld mit, dass Leute Probleme bekommen und das kann dann nochmal so ein Anlass sein, halt auch das Verhalten umzustellen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man wirklich unmittelbar ja auch beim Rauchstopp relativ schnell tatsächlich Effekte messen kann, also dass das Lungenvolumen besser wird, dass ihre Kondition steigt und dass sich auch die Lunge anfängt zu reinigen. So. Und das ist dann immer besonders schön, das auch vor Augen zu führen und wichtig, das vor Augen zu führen. Genauso auch Schritte im Hinblick auf günstigere Ernährungsmuster, ich sage mit Absicht nicht gesünder, weil ich eine Verfechterin bin von eher einem ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf Essen und nicht so sehr in Bezug auf Diäten unterwegs. Also ein günstigeres Essverhalten sich dann auswirken sollte auf, ich habe ein höheres Wohlgefühl, auch diesen Fokus dann entsprechend so zu legen und das zu unterstützen, das kann dann schon hilfreich sein.
Günstiger klingt ja gut und ziemlich entspannt, aber was heißt das denn eigentlich, günstigeres Essverhalten?
Ja, also ein günstigeres Essverhalten ist vor allen Dingen ein ausgewogenes. Also was wir feststellen ist, dass eigentlich, wenn das Essverhalten nicht beeinflusst wird durch ein ungünstiges Angebot von außen, sprich also das, was wir eigentlich als Problem sehen, ist das Überangebot von Nahrungsmitteln mit ungünstigem Nährwertverhältnis. Das heißt also Snacks, die einfach viel Zucker enthalten, viel gegebenenfalls auch Fette enthalten. Ne? Also mal Klassiker Pommes, die in jeder Straßenecke oder die Currywurst, die einfach mal so im Vorbeigehen verzehrt werden kann, ein Stück Pizza. Aber nicht einfach einen Salat, der ist irgendwie schwieriger zu essen im Gehen, ist auch vielleicht einfach nicht da. Dann auch einen Fokus darauf zu haben, was an Alternativen vorhanden ist. Und da merken wir ja schon, das Angebot ändert sich ein Stück weit in Bezug auf die Nachfrage auch. Eher mal ein Wrap oder tatsächlich auch To-Go-Salate, die so essbar sind, dass man sich nicht komplett vollkleckert. Genau.
Ja, da ändert sich ja zum Glück auch echt gerade ziemlich viel. Ja, und eigentlich wissen wir das ja, dass wir nicht mit Chips und Erdnüssen und fiesen Softdrinks von Netflix rumsitzen sollten, ne?
Genau, das wäre jetzt so komplett das Gegenbeispiel, genau. Also wir sollen in der Gemeinschaft essen, weil dann essen wir ausgewogener. Wir essen, ja genau, Gemeinschaft ist so ein zentrales Motiv, was wir häufig beim Essverhalten halt vergessen, ist, dass wir nicht nur essen, um Nahrung aufzunehmen, sondern dass es eben ganz viele andere Funktionen eigentlich beinhaltet. Ne? Also das geht dann verloren, wenn ich vor dem Fernseher sitze und abgelenkt bin. Aber der Genuss des eigentlich leckeren Essens, vielleicht der Austausch mit anderen, das Zusammenkommen, die Zeit, die man sich dafür gönnt, die man sich vielleicht auch als Paar nimmt, um gemeinsam zu kochen oder zu essen, das hat ja ganz viele Belohnungswerte, also Incentives, wie wir das auch nennen. Und gerade diese soziale Komponente ist auch das, was in der Gesundheitsförderung für ältere Menschen ganz stark im Fokus ist, auch für Hochaltrige natürlich, aber eben auch in der mittleren Lebensspanne.
Da haben Sie auch konkrete Forschungsergebnisse aus der sogenannten Konstanzer Life-Studie, bei der Sie mitarbeiten. Und da geht es um das Zusammenwirken von Bewegung und dem herausfinden, was ist eigentlich gute Ernährung und was bewirkt die? Ne?
Es ist gar nicht publiziert worden, aber wir haben das mal auf einer Konferenz präsentiert und hatten wir mal Daten gerechnet und festgestellt, dass vor allen Dingen Männer sehr stark davon profitieren, wenn sie gemeinsam ihre Mahlzeiten mit ihrer Partnerin einnehmen. Und das insbesondere im Alter ab 55 plus, da haben wir die 55 wieder, dass sie eben signifikant gesünder essen, wenn sie eben mit der Partnerin essen. Und das ist natürlich indirekt auch für die Partnerin gut, weil nur so auf die Generation bezogen, die das in deren Berichte oder in deren Erhebung wir das gefunden haben, ist es eben häufig so, dass die Partnerin dann eben auch das gesündere oder günstigere Essen mit einer guten Nährwertverhältnis zubereitet. Damit macht sie ja auch für sich selbst etwas Gutes und ist damit auch motivierter, wenn sie, kennen Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie für sich alleine Essen zubereiten, nur für sich, dann geben Sie sich vielleicht nicht so viel Mühe, wie wenn Sie wissen, okay, ich mache das auch noch für jemand anderen. Es macht mehr Spaß, irgendwie für gemeinsames Essen zu kochen und zuzubereiten und dann auch zu essen, sodass eigentlich beide davon profitieren. Die Frauen scheinen das aber besser zu kompensieren als die Männer. Wenn die also auf sich gestellt sind und alleine essen, dann sieht das häufig eben in der Statistik und in unseren Studien nicht mehr so günstig aus. Also es ist ganz, ganz wichtig, dieses gemeinschaftliche Essen und ja, das wird auch jetzt für ältere Menschen tatsächlich, wo wir auch einen Frauenüberschuss haben, weil wir halt mehr eine höhere Lebenserwartung von Frauen haben, die dann aber häufig eben auch von Einsamkeit und Alleinleben betroffen sind, eben gerade auch Konzepte zu entwickeln, wo man zum Beispiel digitale Tools auch nutzt, um Menschen online zu verbinden, gemeinsam zu essen. Es ist dann immer noch nicht so schön wie in Präsenz, hat sich ja so eingeprägt, ne, in Präsenzformat, in Präsenz gemeinsam zu sitzen und zu essen. Aber es ist zumindest besser als alleine vom Fernseher ohne Rückkopplung zu essen. Und gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, wirklich so, ja, tolle Sachen zu machen. Also es sind ganze digitale Dörfer entstanden, die quasi ältere Menschen da begleiten in ihrem Alltag und wo es einfach wieder ein Miteinander und einen gemeinsamen Lebensgestaltung gibt.
Also sagen Sie, Sie haben tatsächlich nachgewiesen, dass sogar digital zusammen essen, wie man es vielleicht mal in Corona gemacht hat, gesünder ist als, ja, als alleine zu essen?
Genau, eher zum, ja, genau, gesundheitsförderlicher als es alleine zu tun. Essen alleine ist immer negativ, gerade in Bezug auch auf das Risiko von Mangelernährung im Alter. Es ist ein Riesenpunkt und ja, es ist zumindest ein Kompromiss, ne, dafür Situationen herzustellen, die dann wieder angenehmer sind. So wie wir jetzt den Podcast eben auch eher zumindest verbunden aufnehmen und uns nicht nur schriftlich austauschen oder ich Ihnen jetzt irgendwie meine Thesen als Papier reinreiche. Es bringt halt immer was, auch im Austausch zu sein.
Ja, dafür sind wir Ihnen auch herzlich dankbar. Aber zurück zum Essen. Was macht denn gutes Essen aus, außer gemeinsam zu essen?
Ja, ich hätte einen, also relativ einfachen Tipp, also ein Konzept von einer Kollegin von mir, von der Professor Laura König, ist colorful and healthy zu essen. Also sie sagt und hat da irgendwie spannende Sachen auch mit unseren Live-Studiendaten gerechnet, die, wenn das Essen bunt ist, dann ist es meistens auch gesund. Und das jetzt nicht auf Smarties bezogen natürlich, sondern insgesamt auf eine gute Mischung von Farben, natürlichen Farben. Und wir in der Arbeitsgruppe nehmen sehr stark Abstand von strengen Verboten oder Diäten, weil wir sagen, es ist ganz wichtig, diesen Spaß am Essen zu erhalten. Und das Soziale haben wir gerade angesprochen. Ein Konzept, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist irgendwie wirklich, wir haben das dann Positive Eating genannt. Wir relativ unvoreingenommen, ohne Regularien von außen, auf unser Gefühl hören, dann ernähren wir uns relativ ausgewogen. Man findet auch, man hat ja so Experimente gemacht, das liegt jetzt schon einige Jahrzehnte zurück, mit Kindern an so einem Buffet und hat eben sie sich bedienen lassen und eben festgestellt, dass sie sich eine sehr ausgewogene Mahlzeit zusammenstellen, bis zu dem Punkt, wo man Süßigkeiten aufs Buffet legt. Dann funktioniert es nicht mehr. Und das ist eben genau, also es ist ein wunderbares Bild dafür zu zeigen, warum wir auch Lebensumwelten so gestalten müssen, dass das Angebot eben entsprechend da ist. Ne? Dass wir also nicht nur die Verfügbarkeit von ungünstigen Lebensmitteln haben, sondern dass einfach der Rest da ist. Und dann eigentlich, wenn Sie dann auf das Körpergefühl hören und so ein Stück weit merken, okay, jetzt bin ich satt, oh, jetzt bräuchte ich mal was Frisches, jetzt bräuchte ich mal dringend Wasser und vielleicht nicht irgendwas, was den Durst wirklich stillt und nicht eine Limonade, dass diese Intuition und dieses, ich kann da entspannt sein und auch mal was essen, worauf ich jetzt einfach gerade Lust habe, was vielleicht nicht so einen günstigen Nährwert hat, aber es ist halt einfach eine Mahlzeit von vielen, kann ich wunderbar mal Schokolade oder Eis oder Kuchen essen, aber eben nicht ausschließlich. Und das hat halt was, da haben wir eine ganz große gesellschaftliche Aufgabe, das entsprechende Angebot so zu gestalten, ne? Dass das dann auch verfügbar ist und dass wir diese Alternativen dann auch finden, bezahlbar finden und auch im Angebot haben.
Also Sie sagen, wir müssen mehr auf uns selber hören, ich muss mehr in mich hineinhören. Das ist ja eigentlich eine ganz schön miese Nachricht für all die Magazine, die ich so kenne und auch gerne durchblättere, die uns das selber denken, so ein bisschen erleichtern wollen, vielleicht sogar abgewöhnen, durch klare Anweisungen, viele Rezepte, viele neue schicke Diäten und diesen ganzen Kram.
Ja, tut mir natürlich auch total leid um die.
Ja, lass uns nochmal zurückgehen zur Bewegung. Kann ich denn da genauso entspannt rangehen wie beim Essen?
Grundsätzlich schon. Also jede Art von Bewegung, also jedes Aktivsein ist mehr als Inaktivsein. Wir wissen ja aus der aktuellen Forschung, dass Sitzen eigentlich das Schlimmste ist. Das heißt also jedes Mal aufstehen, jeden Gang extra machen, das ist schon mal was gewonnen. Diese kleinen Schritte sollte man sich auch ständig vor Augen führen. Ne? Das ist das Wichtige, das auch wahrzunehmen, dass sie sich aktivieren, ich mache das jetzt und ich habe mich bewegt, ist immer besser als rumzusitzen und rumzuliegen, das tatsächlich sich auch so bewusst machen im Alltag. Sagen, okay, ich nehme jetzt ganz, und das bringt ja schon was. Ich bin jetzt halt die 5 Minuten zum Bäcker tatsächlich gelaufen oder die 10, die sind zum Einkaufen und ich habe diesmal nicht das Auto genommen. Und im Zweifel muss ich sogar mehrmals die Woche einkaufen gehen, weil ich ja nicht so große Mengen transportieren kann wie mit dem Auto. Das wäre ein Anfang.
Nutzen da eigentlich diese digitalen Helferlein, die man am Handgelenk oder in der Tasche oder auch am Finger hat, wo man alles Mögliche messen kann, die Schrittzahl, die Herzgeschwindigkeit und alles andere? Ist das sozusagen Arbeit im Dienste der Gesundheitsmedizin?
Also, ich glaube, es ist eine Typfrage. Und das ist sehr stark ein Ausprobieren und gucken, ob es einem was bringt. Mich persönlich nimmt das nicht so mit. Ich finde das irgendwie, also ich gehe laufen ohne irgendwas. Meine Freundin hat neulich gefragt, was? Und wie ist dann dein Puls? Und ich weiß ich doch nicht. Ich merke, wenn es irgendwie zu anstrengend wird, dann laufe ich halt langsamer. Ja? Also für mich persönlich ist es das nicht. Aber für die Freundin ist es wahnsinnig wichtig. Und die kann, also für sich dieses, ne, ich kann das verbuchen und ich kann das sehen, kann eine Hilfe sein für sie. Ich würde aber, ich sehe halt immer so ein bisschen die Gefahr auch darin, zu schnell zu denken, puh, ich habe mir das Ziel zu hoch gesetzt und ich erreiche jetzt diese Schritte nicht. Und dann irgendwie so schwarz auf weiß dokumentiert zu bekommen, oh, du hast das ganze Wochenende viel zu inaktiv verbracht und dann zu denken, ich habe den Anschluss schon verloren und ich komme nicht wieder rein. Das hat ja auch eine Kehrseite, ne? Dass irgendwie dieses Scheitern, ich habe mein Ziel nicht erreicht, kann ja auch passieren. Und da denke ich manchmal, ist es leichter, wenn man die Übergänge auch da nicht so starr sieht und auch die Ziele nicht so in Stein gemeißelt jeden Tag dokumentieren muss und nicht die ganze Zeit mit einer Selbstkontrolle konfrontiert ist. Aber das ist ein bisschen schwierig, das pauschal festzumachen, ob das sein darf und sein muss, wenn es im gewissen Rahmen bleibt und wenn es hilft und es ein Hochgefühl macht und es ausprobiert und denkt, wow, ja, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so schnell auf meine 3000 Schritte komme, dann ist es super. Wenn es eher dazu führt, dass man denkt, huch, ich muss aber noch und ich fühle mich total gestresst, dann hat es halt irgendwie einen negativen Charakter.
Also digitale Helfer würden Sie jetzt nicht vorrangig in Ihren Werkzeugkoffer nehmen zum gesunden, bewegten, gut ernährten Leben. Aber Sie haben ja einen wissenschaftlichen Methodenkoffer sozusagen zusammengestellt. Welche Werkzeuge sind denn da drin? Lassen Sie uns mal bitte in Ihre Werkstatt da reinschauen.
Ja, also es gibt ja eigentlich letztlich verschiedene Ansätze. So ganz grob kann man es erstmal so bestimmte Konzepte angucken. Das heißt, als eine hatte ich schon gesagt, das sollten unmittelbare Sachen sein, die mir wirklich Spaß machen. Also ganz wichtig, Scheinwerfer lockern, ausprobieren, allen eine Chance geben und gucken, ob es nicht doch was ist. Also nichts vorschnell ablehnen, so das ist das Erste. Und das möglichst spezifisch machen, also sagen, okay, ich fange mal an mit Spazierengehen, das probiere ich jetzt aus, dem gebe ich auch eine gewisse Dauer und dann gucke ich mal, ob ich hinkomme zum Walken oder ob ich Lust habe, mich vielleicht aufs Rad zu setzen und das zu erweitern. Also wirklich kleine Schritte zu machen. Auch eben genau dieses es gibt in der Motivationsforschung da so einen Unterschied zwischen Lernzielen und Leistungszielen. Also deshalb, ne, weil Sie gerade angesprochen haben, sollten wir das alles dokumentieren und monitoren, was wir da machen. Wenn man eher sagen, das ist eher ein Leistungsziel, ne? Wenn ich das erreicht habe, dann ist gut. Eher geht es um Entwicklung und auch letztlich so ein bisschen steigern und gucken, was geht gerade. Und wenn ich dann mal krank bin, dann darf ich auch mal Pause machen. Und ich habe aber dann die Hürde nicht so hoch, danach wieder anzufangen. Und ich kann mir natürlich dann auch angucken, was ist mir eigentlich tatsächlich wichtig und welche Priorität räume ich Dingen ein. Weil manchmal scheitert es ja auch an dieser Vorstellung, ich habe eigentlich gar keine Zeit in meinem Lebensalltag für körperliche Aktivität zusätzlich. Wo kann ich das dann einbauen? Was sind Wege, die ich sowieso mache? Kann ich mir die bewusst machen? Kann ich was ersetzen? Und was lasse ich vielleicht auch wirklich ganz aktiv mal liegen, damit ich Zeit schaffe für Neues, für Raum für Neues sozusagen. Und damit verbunden gibt es auch einen schönen Ansatz. Da haben wir dieses Papier geschrieben, wo wir eben diesen Methodenkoffer vorstellen, den Sie gerade angesprochen haben. Dieses Konzept hat meine Kollegin, die Gabriele Oettingen, Professorin an der Uni Hamburg gewesen und in New York, entwickelt. Das WOOP-Modell, was sie auch, also sie nennt das zu Deutsch auch mentales Kontrastieren. Und dieses WOOP ist im Prinzip eine Abkürzung für WISH, also Wünsche, Obstacles, Objectives und Plans. Das heißt also Wünsche, Barrieren, Ziele und Planen. Und sie sagt deshalb mentales Kontrastieren, weil sie sagt, was hält mich eigentlich gerade aktuell davon ab, diesen Wunsch zu verwirklichen? Da sind wir wieder bei diesem, ne, wie komme ich eigentlich von meinem Ziel zum Ausführen? Ich möchte eigentlich aktiv sein oder ich möchte mich in einer bestimmten Art und Weise ernähren oder ich möchte soziale Aktivitäten in einem bestimmten Umfang haben und irgendwie klappt es nicht so. Also ich bin irgendwie unzufrieden mit dem, wie ich das ausführe. Und das ist das Kontrastieren, also zu sehen, wie ist es jetzt und wie sollte es eigentlich sein. Mir dann auszumalen, was ist eigentlich das, was mich anlockt, weshalb wünsche ich mir das eigentlich. Wenn ich einen Wunsch habe, hat es häufig einen Grund. Also ich werde mir angucken können, was was für mich wert ist. Ich erhoffe mir zum Beispiel eine bessere Fitness, vielleicht auch bessere, stabilere Kontakte, mehr Wohlbefinden. Und da kann ich mir dann eben angucken, was hält mich eigentlich bislang davon ab? Was ist es denn ganz konkret, was mir da im Weg steht?
Das heißt, wenn ich die Hürde erkenne, dann habe ich sie auch schon halb genommen.
Wenn ich diesen Wunsch habe, wäre das der zweite Schritt, zu gucken, was ist das, was mich ständig davon abhält? Mir das vielleicht auch mal aufzuschreiben und genauer unter die Lupe zu nehmen und dann irgendwie zu sagen, okay, diese Barrieren stehen jetzt da, sind die wirklich da oder wie kann ich die durch anderes Zeitmanagement, durch vielleicht einen Austausch von Aktivitäten, vielleicht auch das Ziel nicht so hoch zu setzen, verändern. Also gibt es nicht eine Möglichkeit, das trotzdem zu machen, auch wenn diese Barriere da ist?
Haben Sie auch dazu ein Beispiel vielleicht?
Da haben wir einen Sport- und Computerprogramm entwickelt für Frauen über 70. Und da hat eine Frau mal gesagt, ich kann zu diesen Kursen nicht kommen, die fanden dreimal in der Woche statt, weil mein Mann erwartet, dass das Mittagessen pünktlich auf dem Tisch steht und das schaffe ich nicht, wenn ich zu diesem Kurs fahre. Dann ist also die Frage, was mache ich denn? Ist das jetzt wirklich ein haltbares Argument, wenn ich mir das so aufschreibe, stehe ich dahinter und kann ich vielleicht doch einen Weg finden? Und dann hat sie mit ihrem Mann gesprochen und meinte, hä, nee, wieso nimmst du denn das so wahr? Das ist überhaupt gar kein Problem. Natürlich, ich finde das toll, dass du das machst, das ist was für uns und das kriegen wir doch gelöst. Oder halt im anderen Fall dann zu sagen, ja bitte, an diesem Tag gibt es kalte Küche, ich habe einen Salat gemacht, der steht da, ich bin weg zum Sport. Also, ne, was kann man denn machen, um dieses vermeintliche Hindernis ein Stück weit zu überwinden? Und das wäre nämlich schon, da sind wir schon beim dritten Schritt und dann ganz konkret zu planen, wann, wie, vielleicht auch mit wem, unter welchen Umständen mache ich das denn? Und dann ist der Klassiker, ne, schon mal vorbereiten am Vorabend, entweder die entsprechenden Zutaten eingekauft haben, wenn ich mir was Gutes zubereiten will zum Essen, oder aber die Sportschuhe schon bereitzustellen, die Wäsche rauszulegen, damit erstens die Hürde, das alles wieder wegzuräumen, höher ist, als dann vielleicht einfach mal loszulegen und auf der anderen Seite eben nicht mehr so viel Anlauf nehmen zu müssen am nächsten Tag.
Ist das jetzt beim Sport wie beim Essen gemeinsam als Paar ist besser, gesünder?
Ja, wenn es in der Partnerschaft gut funktioniert, ja. Manche Partnerschaften vielleicht auch nicht. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich das häufig gehört habe, gerade in der Gesundheitsförderungskontext Geschichte mit Älteren, dass es heißt, ich bin so unzufrieden, mein Partner zieht nie mit. Man darf sich dann auch im Zweifel, wenn es nicht so gut funktioniert, gemeinsam auch trennen. Also was heißt nicht trennen, die ganze Beziehung aufgeben, aber in den Aktivitäten trennen und das auch akzeptieren und sagen, du bist jetzt gut für das gemeinsame abends noch einen Film gucken, aber du bist einfach nicht gut für meine Sportgruppe.
Schöne Form von partiell trennen. Sie haben uns aber auch eine Methode genannt, die sich Wenn-Dann-Plan nennt. Was meint das denn, beziehungsweise wie geht denn das Wenn?
Dass man also von vornherein eher sagt, wenn diese Situation entsteht, dann handle ich auch entsprechend. Das heißt also, wenn ich morgen Mittag esse, dann möchte ich auch die gesunde Alternative essen. Oder wenn ich morgen Nachmittag von der Arbeit komme, oder aus meinem Literaturkurs, dann gehe ich direkt danach auch in den Park und mache noch eine Walking-Runde. So, das sind diese Wenn-Dann-Pläne eigentlich. Und dann wäre es auch die Frage, ne, klar, natürlich kann man das auch in Bezug auf Barrieren machen, dass ich sage, okay, wenn ich also an dem Tag Rückenschmerzen habe und ich kann nicht walken oder das ist mir unangenehm, dann gehe ich ins Schwimmbad und schwimme eine Runde, mache dann einfach eine Ausweich. Hab einen Ausweichplan, was ich tun kann, wenn es mir mal nicht so gut geht oder wenn mein Fuß zwackt und das an dem Tag nicht funktioniert.
Lassen Sie uns zum Schluss auch noch mal ein paar Stichworte klären, die wir aus dem Marketing kennen und auch aus anderen Bereichen, wo sie rumgeistern. Nudging und Boosting. Die klingen ja ziemlich anspruchsvoll, ein bisschen kompliziert auch, ist aber auch für mich persönlich für jeden Einzelnen anwendbar.
Ja, wir sind ja da quasi, haben so einen Bogen geschlagen über diese verschiedenen Methoden und kommen dann am Ende zu dieser Unterscheidung nochmal, was läuft eigentlich bewusst und was läuft eigentlich unbewusst. Und wir haben jetzt auch viel darüber gesprochen, ne? Sich selbst Ziele setzen, sich Strategien an die Hand legen, Pläne zu machen. Das sind ja alles sehr verkopfte Strategien. Und ich hatte am Anfang gesagt, oder zwischenzeitlich jetzt schon gemeint, ich bin nicht so für die verkopften Strategien, da passen diese Ansätze natürlich eigentlich sehr gut dazu. Es bedeutet nämlich, dass sie sich selbst bestimmte Erinnerungen setzen können und das können wir selbst tun. Wenn ich also sage, ich habe die Turnschuhe stehen bereit, dann ist das eine Nudge dafür, ach ja, ich wollte ja raus. Auf dem Einkaufszettel stehen meine Zutaten für das Gericht, was ich schon lange kochen wollte. Ich muss nicht nochmal, also ich mache das, setze das sofort um, dann bin ich automatisch auch im Supermarkt dann schneller und kaufe mir diese Alternativen. So, das kann aber auch von außen kommen. Und das ist der Punkt, wo es unbewusst wird. Also ich hatte ja gesagt, es geht darum, auch Lebensumwelten so zu gestalten, dass wir angeregt sind, in Anführungsstrichen die gesunde Alternative zu wählen. Und dann sind Nudges halt genau sowas wie das einfach der Hinweis auf einen Wrap mit Salat und einem Couscous vielleicht. Groß und sichtbar ist und dass es auch nah liegt in der Vitrine und dass es nicht irgendwie ganz hinten hinter irgendwie den Donuts und den Muffins versteckt bleibt, ja, also und dass die Schokoriegel ganz vorne und immer griffbereit an der Kasse liegen, sondern dass die anderen Dinge tatsächlich nah dran sind. Also es gibt schöne Experimente zum Essverhalten, wie man einfach nur durch das Arrangement von bestimmten Lebensmitteln, wenn jetzt eine Tagung stattfindet, wenn man in einer Gruppe im Ehrenamt, was weiß ich, bei gemeinsam sitzt und auf dem Tisch steht die Keksschüssel und der Obstteller steht weiter weg, dann wird halt niemand aufstehen und den Weg machen zum Obst. Wenn es aber andersrum ist, dann sehr wohl. Dann wird auch das Obst gegessen, weil es eben verfügbar ist. Und das sind diese Nudges, die einen daran erinnern und auch eben die Verfügbarkeit der gesunden Alternative wichtig sind. Ja, die da einfach das Verhalten quasi anstupsen, nochmal mal sagen, ach ja, ich wollte ja. Und das trifft sich ja hervorragend, da habe ich auch direkt den Weg.
Ja, okay. Und das Boosting, was ist das genau?
Boosting, das ist letztlich einfach der Fakt, dass wir aus der Forschung wissen, dass es ganz wichtig ist, immer wieder zu erinnern und nochmal zu unterstützen, was an Strategien da ist. Also wenn Sie sich diesen Plan mit dem Vorsatz, irgendwas zu verändern, zum Beispiel an den Spiegel heften und immer wieder daran erinnert werden, dass er da ist, hilft Ihnen das genauso wie, wir hatten vorhin über digitale Tools gesprochen, das auch eingesetzt wird in den Apps beispielsweise, dass Leute erinnert werden in bestimmten Situationen. Du wolltest doch an dieser Stelle so und so handeln, das nochmal zu unterstützen und auch den Plan und vor allen Dingen auch die Überwindungspläne für Hindernisse immer nochmal ins Bewusstsein zu rücken. Das eben auch einfach immer wieder zu triggern, bewusst und unbewusst, vor allen Dingen eben auch auf der unterschwelligen Ebene, diesen Vorsatz tatsächlich auch beizubehalten und weiter zu verfolgen.
Normalerweise fragen wir zum Schluss, also wirklich als letzte Frage, was ist denn der eine Tipp ab heute umsetzbar, um das Leben besser zu machen? Das funktioniert aber bei Ihnen nicht nach dem Gespräch, das wir jetzt geführt haben, oder?
Ja, und jetzt soll ich jetzt für eine große Enttäuschung sorgen? Nee. Also wir brauchen eine individuelle Lösung. Also schließt sich der Kreis zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Es gibt nicht eine Universallösung für irgendwen. Das ist dann vielleicht die Enttäuschung. Das Gute ist, es geht darum, auf die eigene innere Stimme zu hören und ein Stück weit zu sich selbst zurückzufinden und vielleicht mit Whoop mal zu gucken, also einfach mal hinzusetzen und sich eine Viertelstunde Zeit zu nehmen, Augen zu schließen und mal zu überlegen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Was für Wünsche habe ich eigentlich, die unerfüllt bleiben? Und dann einen auszuwählen, der für Sie persönlich jetzt gerade kommt in dem Moment. Und dem dann einen Raum zu geben und eine Chance zu geben und zu sagen, okay, was hält mich von diesem einen Wunsch ab? Wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, einen Wunsch von denen, die ich eigentlich so im Kopf habe, den kann ich jetzt angehen, der geht jetzt in Erfüllung. Mir dann auszumalen, was ist an diesem Wunsch eigentlich cool, weshalb habe ich den jetzt ausgewählt und warum ist der gut und warum eigentlich, in Klammern verdammt nochmal, habe ich das immer noch nicht an, warum bin ich das noch nicht angegangen? Und da ist es jetzt absolut, Sie hatten angesprochen, ne? Was ist jetzt Stadt, Land, Mann, Frau, dick, dünn, wie alt bin ich genau, wie geht es mir gesundheitlich gerade? Da können wir jetzt nicht pauschal sagen, alle sollen jetzt das machen, wäre ja auch hochgradig langweilig, so sind wir auch nicht. Ne? Also so sind Menschen halt nicht, damit würden wir der Vielfalt absolut nicht gerecht, wenn ich jetzt sagen würde, sie müssen jetzt alle, dann würde ich genau in die Kerbe hauen, die ich ja vorhin schon so vorverurteilt habe, zu sagen, es gibt halt keine Blaupause und die kann ich leider auch nicht anbieten.
Also keine Blaupause, aber dafür viele, viele Tipps, konkrete Tipps, wie wir uns selber motivieren und zum Bewegen bewegen können.
Danke an Sie, Frau Professor Klusmann, Ihnen und euch. Danke fürs Zuhören.
Ja, und wenn es gefallen hat, dann wäre ein guter Kommentar auf Spotify oder bei Apple Podcast ein richtig tolles Dankeschön für uns.
Wir hören uns wieder in 14 Tagen.
Und bis dahin noch immer einen schönen Sommer.
Und alles Gute.